Ich sitze da mit dem Mr. Strafbefehl, Mark Tommen.
Das wirst du nicht, wird dich nicht los, der Titel. Okay. Hallo, Louis.
Hallo, Mark. Heute möchten wir nochmal kurz Kritikpunkte anschauen, obwohl wir das mehr oder weniger schon gemacht haben. Mhm. Und dann eigentlich auch gerade noch den Schritt machen, was sollte man und könnte man verändern. Sehr und gerne. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was man in Straßburg dazu könnte meinen.
Sehr gern, sehr gern.
Du schaffst schon gerne mit Cs. Du hast so eine 5, 6, ich weiß nicht genau, sind es 5 oder 6 Punkte?
Ja, es sind eigentlich, ich habe jetzt den ersten ersetzt wieder, es sind eigentlich immer noch 5. Es sind immer noch 5. Also ich lege das nochmal da. Ich schaffe gerne mit Alliterationen, also mit Begriffen, die gleich anfangen, einfach weil es das einprägsamer ist, oder? Darum habe ich die 5, also 5C habe ich Custody, also quasi für Freiheitsstrafe, Caution, das heisst für Aufklärung, Counsel, für Beistandsrecht, Verteidigungsrecht im weiteren Sinn, Kontakt für menschliche Kontakt oder Einvernahme, Cookies, damit meine ich vernünftige Incentives oder Steuerungen vom Verfahren.
Auch ganz ein schönes Thema.
Ja, ja, genau. Und dann, du hast wahrscheinlich noch, das sechste C hast du noch Conformity, oder das ist so ein Sammelbecki gewesen für die ganze EMRK-Konformität vom Verfahren.
Und wie nennst du das jetzt heute?
Ah, nicht mehr. Ich habe jetzt einfach das Conformity quasi rausgenommen und habe es bei den anderen unterbrochen. Einfach dadurch, weil ich gesagt habe, vieles von denen sind ja EMRK-Fragen. Also Kontakt zum Beispiel, Council, das sind alles EMRK-Fragen.
Gut, und wie möchtest du jetzt vorgehen?
Hey, ich würde sagen, wir gehen von oben nach oben. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Custody, also mit der Freiheitsstrafe. Dort haben wir ja gerade im letzten Podcast aufgehört, oder? Ja, kann man Freiheitsstrafe in Strafbefehl erlauben?
Gut, da habe ich eine schöne Statistik für dich rausgesucht, die ich dir jetzt vorhalte.
Einen weiteren Vorhalt, ja. Okay.
Also, da haben wir unbedingt die Freiheitsstrafe. Mhm. Da ist die Frage, beispielsweise, haben die Einvernahmen stattgefunden?
Mhm. Also auch dort haben wir natürlich gesehen, dass selbst wenn unbedingt die Freiheitsstrafe drohen, dass dann bei weitem nicht in allen Fällen Einvernahmen stattfinden.
Also in einer klaren Minderheit.
Ja, das ist natürlich auch so, dass das müssen wir auch ein bisschen in den Kontext setzen, oder? Also kurze unbedingte Freiheitsstrafe kann man rein nach der materiellrechtlichen Vorgabe ja nur dann ausfällen, wenn Geldstrafen nicht vollziehbar sind, oder? Das heisst, Kandidaten für solche kurze unbedingte Freiheitsstrafe sind in vielen Fällen halt auch Kriminaltouristen, Ausländer, wo man halt gar nicht mehr zur Verfügung hat für Einvernahmen, oder? Und so erklären wir uns, warum bei weitem nicht in allen Fällen von unbedingten Freiheitsstrafen, wo unbedingt die Freiheitsstrafen ausgefällt worden sind, Einvernahmen stattgefunden haben.
Oder also du meinst, sie wären polizeilich festgehalten worden, dann freigelassen worden und nachher im Nachhinein
mittels
Strafbefehl?
Ja, genau. So erkläre ich mir ehrlicherweise
die
Zahlen. Aber vielleicht müssten wir dort zu der Klärung oder Ding müssten wir nochmal unsere David Eschli aus Lausanne beischalten, der könnte das besser erklären. Aber nein, unterm Strich ist klar, es findet nicht immer, auch wenn unbedingt die Freiheitsstrafe ergehen, findet bei weitem nicht in allen Fällen. Oder eben, da sind wir jetzt 30%, teilweise auch drunter, deutlich drunter.
13,8%
im Schnitt
von diesen 4 Kantonen.
Ja.
Bern hat 2,8%.
Ja, Bern hat ja, das haben wir vorher schon gesehen, Bern hat staatsanwaltschaftliche Einvernahmen vor Strafbefehlserlass wirklich ganz in Ausnahmefällen. Oder sie haben das, wenn überhaupt, erst auf Einspruch her.
Gut, jetzt wenn man, würde ich sagen,
yes,
so rein hypothetisch, die unglaubliche, unmögliche Forderung würde aufstellen, unbedingt die Freiheitsstrafe braucht eine Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft. Wie viele Einvernahmen wären das mehr?
Das ist lustig, dass du das aufbringst, oder? Weil das ist ja jetzt das, wo gesetzgeberisch umgesetzt worden ist, oder? Also dort hat ja der Bundesbahn jetzt das ICK, dass man nach 10 Jahren, wo man das kritisiert hat, tatsächlich mal gesagt hat, es kann nicht sein, dass man Leute ins Gefängnis schickt, bevor man sie persönlich angehört hat. Und dann haben wir jetzt gesagt, jetzt muss man, bevor man unbedingt die Freiheitsstrafe ausfällt, muss man das machen. Und das ist eingeführt worden. Und dann ist natürlich ein Aufschrei durch die Strafverfolgungsbehörde gegangen und die haben gesagt, nein, das ist viel mehr Aufwand. Und wir haben das dann einmal durchgerechnet und sind selbst für den Kanton Bern zum Schluss gekommen, dass das für die würde bedeuten, dass sie im ganzen Kanton, also wenn man alle Staatsanwaltschaften vom ganzen Kanton nimmt, hätten sie pro Tag ich glaube, 2 Einvernahmen mehr wie bis jetzt. Also etwas, wo wir den Eindruck haben, dass es durchaus schreibbar wäre. Oder? Das ist ein Aufwand, wo möglich wäre. Unsere Prognose ist allerdings, dass die gesetzliche Regelung nicht zu mehr Einvernahmen wird führen, sondern dazu wird führen, dass weniger unbedingt die Freiheitsstrafe in Strafbefehl ausgefällt werden.
Was auch sinnvoll wäre.
Ja, also denn, also zumindest, ich glaube, das Schlimmste ist, glaub, wenn es zu einer unbedingten Freiheitsstrafe kommt, ohne dass man die Person vorher angehört hat. Oder eine von den Voraussetzungen von einer unbedingten Freiheitsstrafe ist ja, dass man damit auch die präventiven Zwecke erreicht. Oder dass man wegen der Freiheitsstrafe die Person kann davon abhalten kann, weiter zu delinquieren. Und das kann man eigentlich nur beurteilen aufgrund von einem persönlichen Eindruck. Oder? Das ist so, finde ich, das Hauptargument.
Dann das nächste C, das wäre was?
Das nächste wäre Caution. Also mit Caution meine ich Aufklärungen. Oder dort ist eigentlich mein Hauptpetitum, dass in der Interaktion mit dem Beschuldigten, sei es auf der polizeilichen Ebene, aber auch auf der Ebene von der Staatsanwaltschaft, Aufklärung in einem weiteren Sinn betrieben wird. Also dass natürlich selbstverständlich das, was wir schon mal besprochen haben, oder über die Rechte, die der Beschuldigte hat, aufgeklärt wird. Also dass der weiss, dass er ein Recht auf unentgeltliche Übersetzung hat, dass er ein Recht auf Anwalt hat, etc. Aber eben auch über...
Folgen vom Strafbefehl,
genau. Also über das, wo ihm tatsächlich vorgeworfen wird, einerseits, aber auch das, was ihm droht, wenn er verurteilt wird. Oder? Also, dass er weiss, hey, ich habe einen Strafregistreintrag, wenn es um Verbrechen und Vergehen geht. Dass er weiss, wenn es um ein SVG-Delikt geht, das kann ein Führerausweisentzug hinten reinkommen, etc. Oder dass man da sicherstellt, dass die Person die Informationen hat und damit eben einen informierten Entscheid kann treffen kann, ob sie oder er will Einspruch erheben oder und ein gerichtliches Verfahren herbeiführen oder nicht. Mhm.
Ich möchte aus der Vosta vom Kanton Zürich zitieren. Mhm. Dort steht, sinnvoll ist die Vorladung der beschuldigten Person zur Aushändigung des Strafbefehls. Mhm. Dabei kann der Strafbefehl erläutert werden.
Ja genau, das ist die, ich habe sie mal, glaube ich, Ueli Abends Praxis genannt. Oder der Ueli Abends war ein ehemaliger Oberstaatsanwalt vom Kanton Zürich. Und der hat das als Credo eigentlich immer vertreten und glaube auch so in die Vostas einfließen lassen, dass er gesagt hat, das ist die Gelegenheit, zum Beschuldigten den Ernst von der Lage klarzumachen. Oder? Ihn nochmal kurz zu lassen, ihm das zu erläutern, ihm zu sagen, wegen was er verurteilt wird, wie er verurteilt wird. Oder? Und ich glaube, das ist ehrlicherweise eine sinnvolle Praxis. Ja,
ja, und es ist ja auch etwas anderes, ob du einfach irgendeinen Menschen auf dem Papier hinter dir schickst oder ob du wirklich vor dir sitzen hast.
Das ist der Hauptpunkt, wo wir unter einem weiteren C-Kontakt eigentlich genau das meinen wir damit. Mhm. Oder? Also ich sage immer ein bisschen den Studenten ein bisschen überspitzt formuliert, oder niemand mag die Nachbarn, die im Wäschhaus oder im Stegenhaus mit irgendwelcher Zettelwirtschaft sagen, das und das ist wieder nicht richtig gewesen oder dort und dort.
Oder über die Hausverwaltung kommen.
Genau, ja. Genau. Sondern man sagt, hey, wenn jemandem etwas nicht passt, dann soll er bei mir rufen, dann reden wir darüber und dann, wenn er recht hat, dann will ich das akzeptieren oder nicht. Oder? Und das ist genau der Punkt. Oder? Das geht auch ein bisschen auf andere empirische und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zu Strafverfahren generell zurück. Oder? Dass man sagt, die werden dann eher akzeptiert, oder wenn das Verfahren einerseits fair war, oder? Aber wenn es eben auch Interaktionen gegeben hat, wo man sich selber als Mensch ernst genommen gefühlt worden ist, oder dass man gemerkt hat, hey, die gegenüber liegende Person, die nimmt mich als Mensch ernst und deren ist es auch ein Anliegen, mir das direkt können sagen, oder? Und darum haben wir das dort reingeschrieben und haben eigentlich wir vertreten das eigentlich, dass eben das, wo ich jetzt vorher die Arbeitspraxis genannt habe, dass das eigentlich sollte institutionalisiert werden, auch vor dem Hintergrund, oder? Das müssen wir auch sehen. Der Haupteinwand dagegen ist ja, das ist ja nicht nötig, oder? Die wissen ja aus dem, das wird immer gesagt, oder? Die wissen ja, dann ist bei der Polizei schon gesagt worden, was man ihnen vorwirft, oder allenfalls, wenn es eine staatsanwaltschaftliche Einvernahme gehabt, dann wissen die ja, was das Problem ist, oder? Und dort ist meine Antwort, das mag schon sein. Also, wenn sie das verstanden haben, dass ihnen klar ist, was ihnen vorgeworfen wird. Aber sie müssen ja auch erfahren, was daraus geworden ist, aus diesen Vorwürfen, oder? Also, sie müssen wissen, bin ich jetzt für all das verurteilt worden, zu was bin ich verurteilt worden, was droht mir, was muss ich zahlen, wie muss ich mich künftig verhalten. Oder? Und darum ist es, finde ich, eben extrem wichtig, dass es da menschlichen Kontakt gibt. Ja.
Was sagt denn Straßburg zu dem Umstand, dass man eben 75% der Insassen...
Bis jetzt noch nicht. Sehr spannend ist ja, dass es prozessual nicht ganz einfach ist, die Frage Straßburg zu unterbreiten. Oder? Weil der Weg nach Straßburg, der führt ja durch die nationalen Instanzen, oder? Und durch die nationalen Instanzen kommst du quasi nur, wenn du bei dem Richter gewesen bist, von dem du behauptest, dass er fehlt im Verfahren, oder?
Also du müsstest quasi einen rechtskräftigen Strafbefehl haben, genau. Du müsstest hindern gehen, ja. Und dann müsstest du einen Anwalt finden, der das durchzieht.
Genau, du müsstest dann irgendwie wahrscheinlich mit der Haftantrittsverfügung oder so, die müsstest anfechten und sagen, hey, ich bin hier zu einer unbedingten Freiheitsstrafe, zum Haftantritt aufgefordert worden, aber ich habe gar nie einen Richter gesehen. Oder? So müsstest du das irgendwie aufkriegen, aber es ist in der Tat nicht ganz trivial. Und darum hat bis jetzt sich Straßburg zu diesem Punkt noch nicht äußern können.
Und ähnlich gelagerte Fälle von anderen Ländern?
Eben, wie gesagt, ich glaube, wir sind insoweit ein bisschen allein. Oder? Also, zumindest das, was mir bis jetzt zu Ohren gekommen ist. Also, wenn das irgendjemand hört und mir sagen kann, ich weiß auch nicht, in Portugal oder Ungarn oder was weiß ich wo, gibt es das auch. Und das Problem, welcome, hey, sagen wir das. Ich kann dem gerne machen. Ich habe es bis jetzt einfach nicht gefunden oder nicht gesehen.
Dann das nächste C, was hättest du da?
Counsel haben wir da noch gehabt. Also mit Counsel meinen wir eigentlich Beistand in einem weiteren Sinn. Also Counsel typischerweise ist natürlich der anwaltliche Beistand, oder? Dort haben wir ja in einem vorherigen Podcast gesehen, dass die Verteidigungsquote etwa bei 6% ist im Strafbefehlsverfahren. Also mehr als 9 von 10 Beschuldigten haben keinen anwaltlichen Beistand im Strafbefehlsverfahren. Und nochmal, ich wirf der Strafbehörde nicht vor, dass sie da systematisch Verteidigungsrecht einschränken. Ich glaube, die machen das flächendeckend, wird da über das Recht informiert, aber es wird eben nicht wahrgenommen. Es wird in sehr vielen Fällen wird es nicht wahrgenommen. Und ich glaube, ehrlicherweise, es gibt schon mehr, also es ist nicht so, dass in 9 von 10 Fällen, dass es unproblematisch wäre, ohne Verteidigung in ein Strafbefehlsverfahren zu gehen. Oder es gibt deutlich mehr Fälle, wo die Leute sehr, sehr gut beraten wären, wenn sie einen Anwalt dabei hätten. Oder? Also wenn man jetzt gerade so weit will gehen und sagen, man muss immer eine Verteidigung haben, ist politisch wahrscheinlich illusorisch, aber ich glaube, also so wie es jetzt ist, ist Counsel, also ist quasi der anwaltliche Beistand zumindest nicht. Straßburg würde sagen, es ist nicht practical and effective, oder? Es reicht nicht, wenn man das Recht auf dem Papier hat, wenn sich in der Praxis zeigt, dass es nicht umgesetzt wird, genau. Das ist dort ein bisschen mein Punkt, ja.
Und der nächste Punkt wäre dann die Übersetzung.
Genau, die Übersetzung.
Aber Verständlichkeit generell haben wir auch schon besprochen, als Riesenproblem.
Ja, bei der Übersetzung, das ist vielleicht noch ein Punkt, der noch wichtig ist, darauf hinzuweisen. Oder auch dort ist eine Standardantwort von der Strafbehörde immer die, ja, der Anwalt kann ja das einem Beschuldigten übersetzen. Oder der kann ihm ja erklären, was in seinem Strafbefehl drin steht, oder? Und dort ist meine Antwort einfach die, dass in 6.3 von der EMK steht einfach drin, dass man das Recht hat auf eine unentgeltliche Übersetzung, oder? Und wenn der Anwalt das übersetzt, dann ist es einfach nicht unentgeltlich, oder? Und darum finde ich das Argument schon, also ist ihm schon auf dieser Ebene der Boden entzogen. Aber ich finde eben auch, das ist eine Bringschuld von der Strafbehörde. Also wer jemand ins Gefängnis stecken will, wer jemand zu einer Geldstrafe verurteilen will, dem obliegt es auch, dass er dieser Person erklärt, was ihr vorgeworfen wird, in einem Spruch, wo sie das versteht. Oder? Und darum muss das übersetzt werden, sprich durch Beizug von einem Dolmetscher oder zumindest, dass man halt mit Hand und Füße oder Übersetzungsprogramm oder was man dann halt auch immer hat, dieser Person das probiert zu erläutern.
Aber eben nochmal, für mich gilt das bereits auf der, selbst wenn man der deutschen Sprache mächtig ist, jetzt im Kanton Zürich, es ist in einer verständlichen Sprache zu erklären.
Ja.
Es ist nicht einfach zu erklären auf Deutsch, sondern in einer verständlichen deutschen Sprache.
Absolut. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Und darum finde ich es auch sehr, sehr spannend, eben das Projekt, das in Winterthur beim Stadtrichteramt gestartet worden ist, das in einfacher Sprache zu erklären. Ich finde das wirklich, wirklich spannend, dass man dort mal genauer anschaut. Und ich glaube, da Also da kann man auch mit verhältnismäßig geringem Aufwand kann man da sehr viel bewirken, oder? Und das, glaube ich, wäre eine spannende Änderung. Ja.
Wie könnte man denn die Weichen anders stellen, dass das Verfahren ein bisschen gerechter wird, fairer?
Du sprichst Cookies an, oder? Das weitere C, oder? Das ist ein Punkt, wo ich eigentlich draufgekommen bin durch Doron Teichmann. Das ist ein Kollege von der Hebrew University in Jerusalem. Der ist hier in der Schweiz gewesen und hat so Behavioral Law and Economics einen Vortrag gehalten und hat eigentlich, also der untersucht so ein bisschen, oder wie so verhaltensökonomische Ansätze im Recht quasi könnten fruchtbar gemacht werden, oder? Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, einmal darüber nachzudenken, wo bei uns im Verfahren haben wir falsche oder unvorteilhafte Weichenstellungen, oder? Über eine haben wir schon ein paar Mal geredet, nämlich die Gegenüberstellung von Strafbefehl und Einstellungen. Oder bei den Strafbefehl ist es so, dass sie praktisch alle können und werden auch ohne Begründung erlassen. Also man muss nur, wenn man eine unbedingte Freiheitsstrafe oder einen Widerruf hat, muss man eine Begründung machen. Aber sonst kann man Strafbefehl ohne Begründung erlassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man Einstellungen nur begründet erlassen. Da muss man eine Begründung machen. Das ist die eine Hürde. Und die zweite Hürde, in gewissen Kantonen musst du Einstellungen deiner vorgesetzten Person zur Absegnung vorlegen. Oder? Und das in Kombination hat der dissuasive Effekt oder der Effekt, dass wenn eine Staatsanwältin in ihr Büro reinkommt am Montagmorgen und dort einen grossen Stapel von Verfahren vor sich hat, oder, dass sie sich dann die Frage stellt, also das ist nicht einmal ein Vorwurf, sondern das ist ja ganz natürlich, oder? Ich kann sagen, hey, ich könnte jetzt so einen unbegründeten Strafbefehl erlassen, oder wenn ich eine Einstellung machen muss, dann muss ich sie begründen, dann habe ich mehr Arbeit, oder? Und ohne, dass ich das jetzt werten will, hat das einfach einen verhaltenslenkenden Effekt, oder? Und das muss man sich einfach überlegen, oder? Da könnte man, man könnte zumindest auf gleiche Stufe stellen, oder? Indem man sagt, hey, auch ein Strafbefehl muss begründet erlassen werden und auch ein Strafbefehl muss vielleicht beim Vorgesetzten über den Tisch gehen, oder? Meine, umgekehrt muss es, gewisse Strafbefehl, man hat ja die Möglichkeit, dass die Vorgesetzten Einsprüche heben können, dort ist es quasi umgekehrt. Sie müssen nicht aktiv zustimmen.
Ja. Haben wir noch nie erlebt. Es ist unglaublich, dass so ein Anreiz so geschafft worden ist. Es ist völlig nicht verständlich. Weil da muss man jetzt nicht lange nachdenken und sieht das Ungleichgewicht. Und es zeigt eben doch, wie das Denken ist in der Staatsanwaltschaft. Letzten Endes.
Ich glaube, du projizierst hier wieder quasi vom Resultat her, dass das wegen dem so geplant war. Ich glaube nicht, dass das so geplant
war.
Ich glaube, das haben wir jetzt postfestum festgestellt und jetzt sagen wir einfach, hey, es wär gut. Haltest du mich für naiv? Du schaust mich so mitleidig an.
Nein, müde schaue ich dich an. Es ist so, also Strafverfolger sind ja Strategen. Und du wolltest mir gerade weismachen, dass in diesem Punkt nicht strategisch gedacht worden ist. Ich sage nicht, dass das Grundhaltung ist von einer Staatsanwaltschaft.
Aber das sind ja nicht Strafverfolger, die das eingeschrieben haben. Das ist ja der Gesetzgeber, der das ins Gesetz eingeschrieben
hat. Ja, aber dass man intern sagt, ich muss quasi eine Einstellung mir vom AL genehmigen lassen, das ist durchaus Staatsanwaltschaft und die interne Regelung. Ich finde es einfach krass, dass man einem Staatsanwalt bei einem Strafbefehl mehr traut, als bei einer Nicht-Handnahme oder bei einer Einstellung.
Also, Irrtum vorbehalten, aber ich glaube, das steht auch in der Gerichtsorganisation drin. Aber ich geb dir insofern recht, oder, dass man es wahrscheinlich schon länger erkannt und man hätte es schon lange können beheben können. Ich sage einfach, unter dem Punkt Cookies, oder sage ich einfach, man muss an verschiedenen Stellen muss man anschauen, ob man dort Smart Incentives machen könnte. Oder ein weiterer Punkt ist, da hat mein Professor, Kollege Can Ege vorgebracht, oder hat gesagt, hey, wieso ist es eigentlich so, dass man sich eher Recht muss kaufen muss? Oder anders formuliert, wieso ist eigentlich das Strafbefehlsverfahren günstiger als das Verfahren vor Gericht? Kann man sich auch mal fragen, die erste Antwort darauf ist ja, logischerweise, weil sich mehr Leute darüber bürgen, oder? Es ist quasi teurer, oder? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hey, wenn man sagt, die EMRK gibt einem das Recht, uneingeschränkt vor Gericht zu gehen, oder? Dann sollte man eigentlich nicht Kostenhürden in den Weg von diesem Recht stellen, oder? Und das wäre ein weiterer Punkt unter dem Header Cookie, wo man sich könnte überlegen, dass man das vernünftiger strukturiert.
Kannst du mir im Übrigen erklären, warum die Einsprachefrist nur 10 Tage ist?
Ich glaube, das ist klassischer Schweizer Pragmatismus. Das hat der Entscheid Henning gegeben, ein deutscher Entscheid in den 80er Jahren, ist das, glaube ich, gesehen. Es ging um eine Schlägerei mit einer Kontrolleurin gegangen. Und der hat dann einen Strafbefehl gekriegt mit einer Geldstrafe. Und dort hat der EGMR gesagt, ja, eine 7-tägige Einsprachefrist sei zwar sehr kurz, aber hat sie im Endeffekt nicht beanstandet. Und dann haben sich die Schweizer wahrscheinlich gesagt, ja, also wenn 7 Tage gerade noch jemand konform sind, dann sind es 10 Tage mit Sicherheit. Oder? Und man hat das dort zumindest auf diesem Niveau gelassen. Es wird viel darüber diskutiert. Ich finde, man hat sie problemlos auf 30 Tage können anheben in der letzten Revision. Ich glaube, was viel entscheidender ist, ist das, was Magda Zielmann an einer Tagung kürzlich erwähnt hat, nämlich, dass man sollte viel, viel grosszügiger umgehen mit der Fristwiederherstellung. Oder? Also ich kann dann mit dieser 10-tägigen Frist leben, wenn der Anwalt, wenn sie nur ansatzweise nachweisen, hey, das ist zwar mit A-Post zugestellt worden, aber der hat von dem nicht Kenntnis genommen oder er hat es nicht verstanden, dass man dann einfach grosszügiger ist und als Staatsanwaltschaft und sagt, okay, wir tun die Einsprachefrist wiederherstellen oder wir nehmen die Einspruch entgegen. Wenn man dort das ein bisschen kulanter würde handhaben, dann müssen wir nicht so viel um die 10 Tage diskutieren.
Ja, aber ja, weil im Zweifel sollte man über Waget oder wie man das nennen will, Richtigkeit von Urteil, sollte man können reden und verhandeln.
Genau. Und das Gegenargument von der Staatsanwaltschaft ist natürlich, ja, wir müssen die Fälle einmal erledigt haben. Wir können nicht ewig hier und her
machen. Die Frage ist, das hat Zaga da im Podcast aufgeworfen, wird es wirklich so viel mehr Einsprachen geben?
Das ist
Weißt du, hättest auch als Anwalt könntest du auch anders beraten. Also weißt du, könntest Akten holen, du könntest sie mit ihm anschauen und dann müsstest du nicht einfach einmal vorsorglich eine Einsprache machen.
Genau, zumal ja nach der letzten bundesgerichtlichen Praxis, dass man quasi mit der Einspruchshefte aus der Hand gibt oder dort, glaube ich. Also dort müssen wir dann wirklich nochmal über die Bücher gehen. Ja.
Dann noch ganz kurz, Rückzugfiktion.
Ja.
Was sagt da der EGMR?
Hey, Rückzugsfiktion, glaube ich, ist etwas, was ich auf der Ebene Caution würde behandeln, oder? Also auf der Ebene Aufklärung und Wissen. Ich glaube ehrlicherweise, dass sich einfach die wenigsten Beschuldigten darüber im Klaren sind, dass, wenn sie nicht erscheinen zu einer Einvernahme nach einem Einspruch oder vor Gericht, dass das dann zurückgezogen sein soll. Also, dass man sich dem wirklich bewusst ist.
Vor allem, dass man den Staatsanwalt dann wiederum unterschiedlich behandelt.
Ja, genau.
Wenn der nicht erscheint, gibt es den
anderen. Ja, das stimmt.
Dann gibt es keine Fiktion.
Ja, genau. Nein, dann gibt es nochmal.
Er darf vergessen. Mhm.
Also Profi. Das... Hey, look, ich glaube, also das ist relativ schnell abgehandelt. Ich glaube, die hat man einfach sollte kübeln bei der letzten Revision. Sie sind ja auch mit dem wirklich überzeugenden Argument, dass sie sich bewährt haben in der Praxis, bestehen geblieben. Also man hat sich nicht wirklich mit den inhaltlichen Argumenten auseinandergesetzt. Und ich glaube, also das hat man einfach können lassen, Punkt, oder? Also das ist nicht...
vor allem, es führt ja letztendlich zu einem unglaublich unguten Gefühl. Und ich glaube, auf allen Ebenen.
Wie meinst du? Also was zu einem unguten Gefühl?
Ja, die Rückzugfiktion gilt ja zum Beispiel auch, wenn nur der Anwalt erscheint und die beschuldigte Person nicht. Und ich habe ganz ehrlich den Verdacht, dass es Staatsanwälte gibt, die das taktisch spielen. Die lassen einfach mal einen Strafbefehl raus, obwohl sie wissen, es ist ein Anwalt im Spiel. Ja. Und dann kommst du auf einmal und irgendwelche Sachzwänge.
Ja. Also eben, das können wir halt aufgrund von der reinen Aktenstudie so nicht beurteilen. Ich glaube dir das, wenn du mir das so sagst, oder? Aber ich sage einfach, oder das ist jetzt halt einfach ein weiterer Punkt, wo man einfach sagt, das hat man wahrscheinlich auch einfach rein aus Effizienzüberlegungen gemacht, oder? Aber dort hat man es einfach zu weit getrieben. Das wäre nicht nötig gewesen, oder? Man könnte einfach sagen, hey, wenn jetzt der nicht erscheint, dann laden wir ihn nochmal vor, oder? Also das ist jetzt nicht nötig, dass dann das unbedingt gerade als zurückgezogen gilt, oder?
Gut, aber wir sind uns, glaube ich, einig. Unser Gesetzgeber trimmt unsere Strafverfolger sehr auf Effizienz. Also das, die StPO ist durchdrungen von dem Effizienzgedanken.
Yeah.
Wenn wir in einem weiteren Podcast vielleicht mal dieser Frage von der Belastung und von der Effizienz von der Staatsanwaltschaft.
Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Da können wir jetzt mal noch einen Kaffee trinken.
Mm-hmm. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.